Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir, die Schweizer Literaturexpertin und beste Siebenjurorin Christine Lötscher und ich, Ute Wegmann, begrüßen Sie zu einem Büchermarkt mit 7 ausgewählten Büchern, den besten 7 des Monats Februar. Und wir nehmen Sie mit in Nationalparks, mehr oder weniger nach Bremen, in einen Keller, auf eine Polizeistation der besonderen Art, in einen Marderbau, in ein jugendliches Gefühlschaos und in das Leben eines berühmten Filmregisseurs. Christine Lötscher, Sie sind ja schon viele Jahre in der Jury. Ist es eigentlich schwierig, sich für 3 Titel zu entscheiden, die man ja dann auf jeden Fall auch am allerliebsten auf der Deutschlandfunk-Bestenliste sehen möchte?
Ja, das ist nicht ganz einfach. Denn auf der einen Seite hat man meistens eben mehr als 3 Beste, sondern eher tendenziell 7. Insofern ist das eine gute Zahl. Und außerdem hat man ja auch noch so seine strategischen Überlegungen, dass man zum Beispiel gern wieder mal eine Schweizer Autorin, Illustratorin auf der Liste hätte oder einen Schweizer Verlag auf der Liste sehen möchte. Und insofern sind das immer Abwägungen, aber bei mir läuft das im Prinzip so, dass ich tatsächlich einfach die Bücher nominiere, die 3, die mir am besten gefallen, jetzt nach allen Kriterien, die man als Kritikerin so hat.
Ohne jetzt allzu viel zu verraten, ist denn dieses Mal ein Favorit dabei?
Von mir nicht, aber das liegt einfach daran, dass ich nicht alles lesen kann. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Man hat so seine Kanäle und die Bücher, die einen anspringen, die Autorin, Illustratorin, die man kennt. Und manchmal verpasst man Dinge. Deswegen finde ich diese Jury auch ganz toll, weil ich jedes Mal auch Entdeckungen mache bei den 7.
Genau, denn diese 7 haben Sie ja jetzt gelesen und wir beginnen mit dem Sachbuch und beginnen wir mit einem, nein, ich glaube, man muss wirklich sagen, mit dem wichtigsten Thema der Welt, Natur und Naturschutz. Beginnen wir mit den Nationalparks. Geschrieben und gezeichnet wurde dieses großformatige Bilder-Sachbuch von den Michelinskis. Das sind Alexandra und Daniel. Die beiden haben in Warschau Grafikdesign studiert, gründeten früh schon ein Studio. Noch während ihrer Studiumszeit sind beide Jahrgang 1982 und ungeheuer erfolgreich mit ihren einzigartigen Sachbüchern. Natürlich waren sie auch vorher schon auf den besten 7 vertreten, mit Treppe, Fenster, Klo und ebenfalls ein Riesenerfolg, das Landkartenbuch Alle Welt. Erschienen sind alle Bücher im Moritz Verlag und diesmal geht es um Nationalparks. Auf nach Yellowstone lautet der Titel und thematisiert werden ausgehend von einem polnischen Nationalpark 7 weitere in den USA, Peru, China, Namibia, Grönland, Indonesien und Neuseeland. Wie kommt man nun von Ort zu Ort? Ein Wiesent, ein Eichhörnchen und eine Taube führen uns. Wie, Christine Lötscher, haben die beiden diese Reise aufgebaut?
Es ist so, dass man jedes Mal so großformatig in diese Nationalparks eintaucht. Also man sieht eine Art Panorama, kann sich anschauen, was es da alles gibt. Das ist so wimmelbildartig. Und da muss man vielleicht gleich auch mal dazu sagen, wie unglaublich schön das ist. Und wie toll dieses Gefühl, was Artenvielfalt eigentlich bedeutet, nicht nur für das Überleben auf der Welt, sondern auch für die Emotionen, die man hat als Mensch, ja, als Tier. Wir sind ja auch Tiere, in diesem ganzen, wuselnden Ganzen zu leben. Und dieses Gefühl hat man jedes Mal, wenn man eine dieser riesigen Doppelseiten aufschlägt und in einen neuen Nationalpark eintaucht, die natürlich farblich ganz unterschiedlich sind, je nachdem, ob man in Afrika ist oder im Eis. Und dann geht es ins Detail. Dann wird es eher comicartig, dann fangen die Tiere an zu reden. Es gibt ganz, ganz viele Informationen und man kann sich da richtig verlieren. Also wie wenn man auf einer langen und intensiven Wanderung durch diese Parks wäre.
Ich greife mal den Untertitel auf. Was Nationalparks über die Natur verraten? Was genau erfahren wir denn und wie?
Ja, wir erfahren, welche Lebewesen in den Nationalparks leben und wir erfahren auch einiges über ihr Verhalten, aber eben auf eine witzige Weise, indem die zum Teil sich eben comicartig miteinander unterhalten.
Das Buch ist ja jetzt 40 cm hoch und circa 30 cm breit und man muss sagen, wirklich schwer. War das denn notwendig, so ein großes, doch auch ein bisschen für jüngere Kinder schwer handhabbares Format zu wählen?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dieses Buch wie eine kleine Welt ist, in die wir eintauchen. Es ist ja auch eigentlich ein schweres Thema. Wie schaffen wir es, diese Artenvielfalt, die so wunderschön in allen Farben aufblüht in diesem Buch, zu erhalten? Und gleichzeitig, wenn man das Buch dann mal hingelegt hat und einen Ort gefunden hat, wo man sich damit einrichten kann, eben auch für längere Zeit, dann bekommt es etwas ungeheuer Leichtfüßiges. Und ich glaube, es braucht auch sozusagen dieses Setting, damit man sich so richtig auch auf die Details und diese Atmosphäre und diese Emotionalität der Illustration einlassen kann.
Über die Vielfalt unserer Tier- und Pflanzenwelt, auf nach Yellowstone, was Nationalparks über die Natur verraten, von Alexandra und Daniel Michelinski, 128 Seiten im Moritz Verlag für Kinder ab 6 Jahren. Und von den Nationalparks geht's Richtung Bremen. Die Bremer Stadtmusikanten, ein Märchen der Brüder Grimm, allen mehr oder weniger bekannt als die Geschichte der 4 Tiere, die aufgrund ihres Alters ausgedient haben, sich zusammentun und als Musikanten eine neue Aufgabe, einen neuen Platz finden. Hier nun mit neuen Bildern eines mexikanischen Künstlers. Gabriel Pacheco, geboren 1973 in Mexiko-Stadt. Er hat dort Szenografie an der Nationalen Akademie der Schönen Künste studiert und war 2016 für den Astrid Lincoln Memorial Award nominiert. Bereits zuvor hat er sich Klassikern zugewandt, die Dschungelbücher sind von ihm illustriert und Die Schöne und das Biest. Nun wird Pacheco als surrealer Maler bezeichnet. Christine Lötscher, wie surreal hat er denn die Grimmsche Geschichte umgesetzt?
Ziemlich surreal. Also wenn man dieses Buch aufschlägt oder auch schon, wenn man das Cover betrachtet, hat das etwas sehr Fremdes, etwas auch aus der Realität total Entrücktes. Also man merkt auch seine Theaterkenntnis. Es ist eine Bühne, die er da schafft für diese Tiere, sage ich jetzt in Anführungszeichen. Denn ganz im Gegensatz zu den Tieren in den Nationalparks sind das natürlich eigentlich Menschen in einer verfremdeten Gestalt. Diese Bremer Stadtmusikanten, die bewegen sich wie gebeutelte Menschen. Also da kann man irgendwie andocken mit der eigenen Erfahrung, aber gleichzeitig wird alles sofort wieder verfremdet. Und das ist ungeheuer interessant, auch im Zusammenspiel mit dem Text. Also es ist eine Adaption, aber im Wesentlichen die Version, die auf der Ausgabe Letzter Hand von den Grimms beruht, das wirklich auch alte Sprache inszeniert.
Auffällig ist die Reduktion in der Ausstattung und wie Sie schon gesagt haben, es wirkt tatsächlich ein bisschen wie Bühnenbilder mit variablen Elementen. Auffällig sind auch die doch wirklich sehr gedeckten dunklen Farben mit den anthropomorphisierten 4 Figuren. Aber am allerauffälligsten sind die 3 Räuber. Wie sind die denn dargestellt?
Die sehen aus wie Horrorclowns, wenn man das so beschreiben möchte. Und in dem Moment, wo die Räuber vertrieben werden aus dem Haus, verschwinden sie auch in einem Horrorszenario sozusagen. Also es ist alles schwarz, es ist alles tot. Und in dem Moment wird der Widerspruch zwischen dem warmen Rotton, der das Haus, das die Tiere dann für sich erobern, dominiert. Das tritt dann so in ein Spannungsverhältnis zu diesem absolut kalten, fast schon dystopischen, sehr surrealen Horrorszenario außerhalb. Die Räuber sind auch dazu da, um das Gefühl zu zeigen, was heißt es eigentlich, ausgestoßen zu sein. Das scheint mir auch irgendwie das zentrale Thema dieser Interpretation zu sein, also dieses ganz radikale Außenseitertum, das die Tiere betrifft zu Beginn und nachher dann eben auch die Räuber.
Die Bremer Stadtmusikanten von den Brüdern Grimm und Gabriel Pacheco, 36 Seiten im Bohem Verlag ab 5 Jahren. Und jetzt geht es in einen Keller. Es ist der Keller unter einem Geschäft mit dem vielversprechenden Namen Perfekte Kuscheltiere. Ein petrolfarbenes Cover, mittig eine Glasglocke, darunter ein kleiner Elefant mit einem etwas merkwürdigen Mäuseschwanz, der uns anschaut und mir scheint, er schaut flehentlich. Projekt Barnabas heißt dieses Bilderbuch. Ausgedacht und gezeichnet haben es die kanadischen Brüder Eric, Terry und Devon Fan. Alle 3 haben ihre Ausbildung am College of Art and Design in Toronto gemacht. Eric, so heißt es, hat einen Faible für mechanische Uhrwerke und Terry für magische Illustrationen. Was haben Sie hier zu dritt Magisches gezaubert?
Eine unterirdische Welt zunächst, in der missratene Kuscheltiere so unter Glasglocken sitzen. Und auf der einen Seite ist es ganz gruselig. Es geht da eben um ein Labor, in dem perfekte Kuscheltiere erschaffen werden für, nehme ich an, perfekte Kinder. Und die, die nicht ganz so perfekt sind, aber natürlich in den Augen der Leserin, also sie sind alle sehr süß, das sind so knufflige Tierchen, Hybride, kleine süße Monsterchen. Und irgendwann wird dann ein Stempel auf diese Gläser geklatscht, da steht drauf Ausschuss. Und dann müssen sie handeln, dann beginnt das Abenteuer. Und das Faszinierende ist, dass der erste Teil, in dem diese Gläser so funkeln in der Dunkelheit des Kellers, dass es auch etwas eben schaurig Schönes hat. Eine ganz andere Atmosphäre entsteht, weniger magisch, dafür viel dynamischer, wenn es diesen Tieren gelingt, auszubrechen und sich zusammenzutun und dann so als ein chaotisches Knäuel durch die Welt zu ziehen und sich eben einen Raum für die Nicht-Perfekten zu erschaffen.
Es geht ja in diesem Buch um doch viele Themen, kann man sagen. Perfektionismus, es ist ein Plädoyer für Vielfalt und Integration. Auch hier geht es darum, einen neuen Platz zu finden. Es geht aber vor allen Dingen auch um Zusammenhalt, denn nur zusammen können diese völlig unterschiedlichen Wesen aus diesem Labor entfliehen und auch in der Außenwelt existieren. Was stand für Sie im Mittelpunkt dieses Bilderbuchs?
Ja, für mich war es tatsächlich diese Zusammenarbeit. Es geht natürlich um Diversität und das merkt man schon, wenn man das Buch aufmacht. Im Vorsatz sieht man die Akten, die die einzelnen Tiere im Labor bekommen haben. Und da sieht man schon, wie unendlich vielfältig sie sind und möchte bei den Einzelnen verweilen. Es gibt alles Mögliche. Aber ich denke, das ist nur die Voraussetzung für das Thema des Zusammenarbeitens. Und also schön ist da ja auch, dass es nicht nur inhaltlich und ästhetisch um das Zusammenarbeiten geht, sondern dass diese Fan-Brothers ja auch zusammenarbeiten. Also zwei von dreien zeichnen ja gemeinsam jedes einzelne Bild. Und das fand ich eigentlich sehr charmant.
Ein tolles Projekt von drei Fanbrüdern, Projekt Barnabas, 72 Seiten, erschienen bei Jacobi und Stewart für Kinder ab 5 Jahren. Alle Angaben zu den Büchern, Übersetzer, Übersetzerinnen, Verlage, Seitenzahlen finden Sie natürlich auf unserer Deutschlandfunkseite unter dem Literaturportal Bücher für junge Leser. Christine Lötscher ist heute Gast im Büchermarkt. Aus dem Keller. Christine Lötscher heraus in den Wald mit Ulf Nilsson und Gitte Spee. Beide sind uns schon lange vertraut durch die Kommissar Gordon-Bücher. Ulf Nilsson ohnehin einer der erfolgreichsten schwedischen Kinderbuchautoren, Gitte Spee eine niederländische Illustratorin. Und nun kommt von den beiden ein Bilderbuch, in dem auch bekannte Figuren wieder auftauchen. Der Titel: Die allerkleinste Polizistin. Gemeint ist die kleine Siebenschläferin, die an ihrem ersten Vorschultag bereits einen Ausflug erlebt in den Wald zu einer ganz besonderen Polizeistation. Wovon handelt die Geschichte?
Es geht um einen Schulausflug und die kleine Siebenschläferin Pieps ist halt sehr, sehr klein. Sie ist nicht nur klein, das sind alle Kinder, sondern so klein, dass sie sich die ganze Zeit vergessen und übersehen fühlt. Das ist aber gar nicht so, wie man dann mit der Zeit erfährt. Doch sie hat das Gefühl, dass da alles ohne sie abläuft und niemand hört, was sie sagt. Man versteht sie auch nicht, man nimmt sie überhaupt nicht wahr und so läuft sie davon und verirrt sich im Wald. Dann gibt es natürlich eine Suchaktion und am Ende wird alles gut, wie man sich vorstellen kann. Ich glaube, das Zentrale ist, dass diese Kleine am Anfang aus der Perspektive auch der Leserin so, so klein ist, dass man sie richtig suchen muss. Das ist auch ein Teil des Reizes, das dieses Bilderbuch ausübt. Und dann wird sie so ein bisschen herangezoomt. Aber eben nur so, dass man sie gerade noch sieht. Sie wird nie ganz groß, sie bleibt klein. Und es ist wirklich ein zauberhaftes Buch über das Kleinsein.
Wir kennen ja nun die Illustrationen von Gitte Spee schon aus den Kinderbüchern. Wie ist das denn jetzt so im Großen, wenn man die jetzt plötzlich im Bilderbuch sieht? Tragen die Illustrationen auch im Bilderbuch?
Also es ist natürlich der Wiedererkennungseffekt. Man kennt den Kommissar. Das gibt dem Ganzen so einen roten Faden, auch was die Illustration betrifft. Aber ich denke, gerade für dieses Buch, wo es ja wirklich um das ganz Kleine geht, ist diese Ausweitung ins Bilderbuchformat sehr gelungen, weil es ist sehr viel Himmel und sehr viel Raum vorhanden, so pastelliges, weißes zum Teil auch, sodass dieses Gefühl des so Kleinseins sehr lebendig wird.
Die allerkleinste Polizistin von Ulf Nilsson mit Illustration von Gitte Spee, 40 Seiten im Moritz Verlag für die Kleinen ab 4. Bleiben wir im Wald, besuchen wir einen Marderbau, in dem jedoch ein Dachs wohnt. Der Dachs ist froh, dass er im Haus der Tante wohnen darf, denn hier hat er reichlich Platz, um seine Studien zu verfolgen. Er ist nämlich ein leidenschaftlicher Steinforscher. Amy Timberlake, in Amerika vielfach ausgezeichnet für ihre Bücher, studierte Englisch und kreatives Schreiben und lebt heute in Chicago. Dass sie mal einen Anfängerkurs in Geologie besuchte und auch den Umgang mit der Ukulele ausprobierte, das kann die Autorin in dieser Geschichte durchaus ausleben. Ein paar ganzseitige Bilder hat der uns bekannte Jon Klaassen beigesteuert, der im Jahr 2020 mit dem Buch Dreieck, Quadrat, Kreis den Deutschen Jugendliteraturpreis gewann. Ein kanadischer Künstler, der mit seinen Bilderbüchern mehrfach auf den besten Sieben vertreten war. Jetzt aber das Kinderbuch Dachs und Stinktier. Was ist das Besondere an dieser Geschichte?
Auf den ersten Blick ist es gar nicht so besonders. Man kennt die Geschichte schon tausendfach. Zwei ganz unterschiedliche Tiere oder sind auch anthropomorphisiert natürlich Wesen, lernen einander kennen. Zuerst ist es schwierig, dann werden sie beste Freunde. Aber ich habe sofort beim Lesen gemerkt, diese Geschichte ist etwas ganz Besonderes. Und ich denke, das liegt an der Sprache von Amy Timberlake. Auf der einen Seite nimmt sie Klassiker der Kinderliteratur auf, Winnie the Pooh, Der Wind in den Weiden, diese bisschen altmodischen Tiergeschichten und erzählt das in einer derart frischen Sprache. Und sie schafft es auch, diese zwei Figuren, den Dachs und das Stinktier, mit ganz wenigen Worten zu charakterisieren. In der Art, wie sie reden, in der Art, wie sie sich verhalten. Das wird noch verstärkt durch die Bilder von Jon Klaassen, der diese Patina auch sehr schön zeigt und die Haltung der Figuren zueinander und bei ihren Aktivitäten. Also das hat so eine starke Ausdruckskraft, dass man bezaubert ist bis zum Ende.
Wir kennen ja Jon Klaassen eigentlich als jemand, der doch eher reduziert mit seinen Elementen in seiner Bildwelt umgeht. Hier haben wir aber Bilder, die wirklich üppig ausgestattet sind und mir fast wie Radierungen erschienen sind.
Er hat etwas aufgenommen, was im Buch eher zwischen den Zeilen da ist, nämlich, dass das Haus recht altmodisch ist, in dem diese zwei gegensätzlichen Figuren zusammenzuleben versuchen, dass es dunkle Ecken gibt, dass es vollgestellt ist. Das kommt dann in seinen Bildern wunderbar zum Ausdruck. Ich hätte auch eher so schwarze Flächen erwartet natürlich. Er arbeitet auch sehr viel mit dem Dunkeln, aber eher im Sinne von vollgestellten Schatten.
Sie waren fasziniert von der Sprache Amy Timberlakes. Es ist aber auch eine Geschichte über Sprache und verletzende Worte, die gar nicht so gemeint waren. Und vor allen Dingen natürlich über das sich entschuldigen. Dachs und Stinktier von Amy Timberlake und Jon Klaassen, 144 Seiten bei CBJ ab 6. Auch der sechste Titel ist ein bebildertes Buch, eine Graphic Novel oder Comic, je nachdem, wie man sagen möchte, im Splitter Verlag über einen der ganz Großen, über den Master of Suspense, Alfred Hitchcock. Noel Cimsolo und Dominic He haben dieses Buch geschaffen. Noel Cimsolo, Jahrgang 1944, ist ein französischer Romancier und Dominic He, Jahrgang 49, ist ein französischer Comiczeichner. Alfred Hitchcock, Der Mann aus London, Teil 1, so lautet der Titel. Teil 1, Christine Lötscher, bedeutet, es wird einen zweiten Teil mindestens geben. Welchen Zeitraum umfasst denn dieser erste Teil und was erfahren wir über den Master?
Der erste Teil umfasst die englische Zeit von Alfred Hitchcock, der ja in London geboren wurde. Und der zweite Teil wird dann über seine amerikanischen Jahre berichten, die natürlich sehr viel bekannter sind. Auch weil die Filme, die in den USA entstanden sind, natürlich alle zu den berühmtesten Filmen der Filmgeschichte überhaupt gehören. Aber wir erfahren ganz viel über seine Kindheit, über seine Obsession, die er als kleines Kind schon hatte. Und wir erfahren vor allem, ich denke, das ist das Entscheidende, wie er auf seine Ideen gekommen ist, also wie dieses Hitchcock'sche Universum entstanden ist, und zwar bis in technische Details hinein.
Der Comic beginnt ja mit Psycho, seinem großen Erfolg. Es ist eine Schwarz-Weiß-Umsetzung. Wie genau ist die Gestaltung?
Ja, die Gestaltung ist sehr konsequent Hitchcock-mäßig gemacht. Also es ist so eine Film-Noir-Suspense-Ästhetik mit eigentlich sehr klassischen Panels. Es ist auch für jetzt nicht Comic-ExpertInnen oder Leserin nicht schwierig, sich zu orientieren in diesem Text-Bild-Konglomerat. Man muss aber recht genau hinschauen. Also es lohnt sich nicht, sich nicht zu schnell durch die Sprechblasen mitreißen zu lassen. Das ist natürlich sehr spannend, auch die Gespräche zu lesen, was da diskutiert wird. Aber ich denke, es ist wichtig, auch die Bilder anzuschauen, weil da eben sehr viel Hitchcock'sche Ideen auch schon verwirklicht sind. Die schnelle Lektüre bietet sich deswegen an, weil es eine Rahmenerzählung gibt. Und zwar befindet sich Hitchcock in Gunn und unterhält sich mit Cary Grant und Grace Kelly, zwei seiner Lieblingsschauspieler, und erzählt ihnen die Geschichte seines Lebens sozusagen, seiner Filmideen. Und das verleitet natürlich dazu, immer mehr wissen zu wollen, sich in diesen Dialog reinziehen zu lassen.
Der kleine Alfred war ja durchaus ein bisschen so eine Art Muttersöhnchen, und der spätere Alfred in diesem ersten Teil ist ja auch nicht immer so ganz sympathisch. Er hat ja durchaus einen sehr eigenwilligen Humor. Also auch diese zwischenmenschlichen Aspekte kommen neben den Arbeitsaspekten, die Sie jetzt schon erwähnt haben, ja durchaus auch zum Tragen.
Ja, die sind ziemlich wichtig. Am Anfang war ich sogar ein bisschen besorgt, dass dieses Mutter-Söhnchen-Thema zu psychoanalytisch aufgefaltet wird. Das ist aber nicht der Fall. Das schwingt einfach immer so mit. Das ist auch recht witzig, die Art und Weise, wie er sich bei allen Themen mit der Mutter abspricht. Also Hitchcock ist ja auch bekannt für sein gutes Selbstbewusstsein. Und das sind so wahrscheinlich die unsympathischen Momente, auf die sie anspielen, wenn er durch die Welt geht und denkt, jeder müsse ihn kennen, aber irgendeinem Punkt, und er sei der Größte.
Alfred Hitchcock, Teil 1, Der Mann aus London, von Noël Simsolo und Dominique He, Splitter Verlag, 160 Seiten, ab 14. Unser letzter Titel ist ein erzählender Jugendroman von der 1998 in Berlin geborenen Lea Lina Oppermann, die mit Was wir dachten, was wir taten debütierte. Sie studiert Sprechkunst und Kommunikationspädagogik. Fürchtet uns, wir sind die Zukunft, so der Titel. Wer ist wir und welche Zukunft ist gemeint?
Wir, das ist eine Gruppe von Aktivistinnen an einer Musikhochschule, also Musik- und Kunsthochschule, die sich gegen die Machtstrukturen und auch gegen sexistische Übergriffe an dieser Schule wehren, und zwar mit Aktionen, von denen niemand weiß, wer sie eigentlich macht. Diese Gruppe, die sich eben die Zukunft nennt, wird geleitet von Aida, einer ganz verrückten, charismatischen jungen Frau. Ich, Erzähler Theo, ist schon am ersten Abend an dieser Hochschule von ihr fasziniert und möchte nichts lieber als auch dazugehören.
Ist denn Theo, der Ich-Erzähler, den Sie jetzt erwähnen, überhaupt der Protagonist, oder ist die Protagonistin eigentlich dieses Mädchen Aida?
Für ihn ist Aida natürlich die Protagonistin. Also sie ist das, worum sich die ganze Welt dreht, jedenfalls für einen Moment. Das ändert sich dann auch, aber das wollen wir, glaube ich, nicht verraten. Aber ich würde sagen, für uns, die Leserinnen und Leser, ist tatsächlich Theo der Protagonist, weil erzählt wird eine Coming-of-Age-Geschichte, eigentlich recht klassischer, wenn auch sehr energetischer und verrückter Art. Es geht um eine Entwicklung, die sich sehr schnell vollzieht. Er kommt als braver Pianist, klassischer Pianist, an diese Hochschule und will nur arbeiten und macht dann aber erstmal alles andere, findet aber durch die Erlebnisse, die er dort hat, die zum Teil sehr an die Grenze gehen, auch sehr gefährlich sind, abgründig sind, zu einer neuen Art, seine alten Meister zu spielen und eben auch seine eigene Musik zu machen.
Für mich hatte ja der Protagonist Theo seine doch wirklich sehr wechselnden Gefühle, die Sie gerade angesprochen haben, rasant schnell im Griff, und er scheitert irgendwie nie.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass dieses Coming of Age sich in einem sehr rasanten Tempo abspielt, und habe mich auch gefragt, ob es nicht besser für Theo und vor allem auch für den Text gewesen wäre, ihm etwas mehr Konsequenzen zuzumuten. Also dass er halt die Folgen seiner Handlungen auch hätte aushalten müssen.
Sie haben es eben schon erwähnt, es geht natürlich um den Aufbruch alter Machtstrukturen. Es geht aber natürlich im Coming of Age auch um Selbstfindung und um Fake News und Authentizität. Fürchtet euch, wir sind die Zukunft. Ein Roman von Lea Lina Oppermann, erschienen bei Bels und Gelberg ab 14 Jahren. Christine Lötscher, ganz herzlichen Dank für die Vorbereitung für diese Sendung und ganz herzlichen Dank an die Jury für die Stimmabgabe. Am nächsten Samstag hören Sie An dieser Stelle im Gespräch den überaus produktiven Martin Baltscheid. Und nun folgt Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.